Ja, hallo. Schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung hier heute. Nach dem eben gehörten Vortrag ist es verhältnismäßig schwer oder vielleicht sogar ganz einfach zu beginnen. Als praktizierender Architekt hat man seltener den Luxus, über solche Zeitspannen und kulturumfassenden weit nachzudenken und zu agieren. Wir versuchen das trotzdem. Ich nehme aber an, dass, ich weiß nicht, wer die Choreografie des Tages geschrieben hat, aber Professor Pehn, ich hoffe, Sie verzeihen mir, wenn ich in einigen Dingen was ganz anderes behaupte. Okay, Architektur und Mode. Ich habe mich mit dem Begriff der Mode für diesen Vortrag ein bisschen beschäftigt und nachdem ich eingeführt wurde, ich weiß nicht, wer uns hier kennt, im Auditorium gehören wir ganz offensichtlich in eine ganz gewisse Schublade, die wir nicht gerne haben, auch nicht gerne hören, die wir aber auch nicht ausschließen, denn sie gehört zu unserer Welt. Damit meine ich nicht Graft, sondern die Welt der Architektur und die Welt, in der wir leben insgesamt. Das erste Slide, was ich hier habe, ist das Traditionelle gegen das Modische. Im Grunde genommen muss man feststellen, dass das Modische oder Mode in der Architektur gar nicht mehr existiert. Es ist ein Unwort geworden. Und zwar ein Wort, was eigentlich nur benutzt wird aus einer Richtung mit gewissen Auffassungen zur Architektur, die im Traditionellen verhaftet sind, als eine negative Konnotation. Und es wird häufig benutzt als Legitimierung natürlich der eigenen Arbeit. Also das Modische, das Temporäre, die Dinge, die so schnell wieder vergehen, das sogenannte Spektakuläre hat keinen Platz. Es hat seinen Platz in der Mode, aber nicht in der Architektur, denn es ist morgen ja schon wieder vorbei und wie wir gehört haben, und das ist richtig so, dann muss es entsorgt werden. Das Wort ist somit unbrauchbar geworden. Man kann eigentlich nicht wirklich mehr über Mode in der Architektur reden, weil es belegt ist, weil es konnotiert ist. Also die Schutzbehauptung, dass das Modische in der Architektur die Lösung, die wir heute brauchen, nicht wirklich beantworten kann, weil es temporär ist, glaube ich, ist eine Schutzbehauptung und kommt vor allem aus einer Ratlosigkeit, die man verstehen kann. Wir leben in einer Zeit, die extrem schnell geworden ist, in Gesellschaften, die wahnsinnig dynamisch sind und in Zeiten, wo unser Tellerrand nicht mehr reicht. Wir müssen den Tisch kennen, den Raum darum herum. Das Haus, das Land, letztendlich gehört der Teller und der Tellerrand inzwischen einer globalen Gemeinschaft. Das führt zu Verunsicherung und zu Ratlosigkeit. Dadurch entsteht eine Krise im Kopf. Wir glauben eher, dass man damit anders umgehen muss. Also das Modische, ich möchte eigentlich über das Modische gar nicht reden, weil ich glaube, dass man diesen Begriff nicht mehr benutzen kann. Wir hören immer mehr diese Ratlosigkeit und diese Skeptik, die man unserer Zeit entgegenbringt und wie man ihr begegnet, nämlich mit dem Rückzug auf das Traditionelle, auf das sogenannte Bewährte. Wir glauben, dass ich das nicht ausschließen muss. Wir ziehen überhaupt nicht zu Felde gegen den Traditionalismus, aber wir glauben, dass es nicht statthaft ist, in einer Zeit, die sich so extrem verändert, auf den Traditionalismus zu beharren und Innovation und Experimentierfreudigkeit in unserem Beruf zu unterbinden. Wir haben viele große Vorgänger hier erwähnt, gehört von Professor Pehn, alles Menschen ihrer Zeit. Wir sind der absoluten Überzeugung, dass jede Kunstform und auch Architektur immer contemporary ist, das heißt in ihrer Zeit besteht und Antworten bringen muss. Wir leben nicht 1910, auch nicht zu Zeiten Jesu Christi, wir leben heute. Und wir müssen nach vorne denken. Und dem versuchen wir uns zu stellen. Wir glauben, dass der Blick nach hinten diese Fragen nicht beantworten kann. Alles, was sich bewährt hat, muss sich immer wieder neu bewahrheiten. Und ich glaube, dass sich vieles geändert hat. Wir leben in einer Zeit extremer Paradigmenwechsel. Wir versuchen also diese Veränderungen, denen wir heute begegnen, nicht als Problem und mit Skeptik zu begegnen, sondern sie als Chancen zu begreifen. Alles andere führt dazu, dass man den Kopf in den Sand steckt, denn die Probleme die wir haben, sind groß. Aber man muss sie als Chancen begreifen. Wenn man optimistisch an diese Dinge rangeht, haben wir festgestellt, kann man zu Lösungen finden, die einen wirklich weiterbringen, nicht nur als Büro, sondern insgesamt in der Profession. Eine ganze Gesellschaft kann sich diesen Problemen stellen, sie als Chancen begreifen, sie lösen und weiter nach vorne bringen. Dazu gehört Toleranz. Stilpluralismus ist gut. Ich habe im Text der Einladung habe ich einen Teil mir rausgeschrieben, Stilpluralismus. So spannend auch diese Entwicklung im Einzelnen sein mag, geht hiermit auch gleichzeitig eine starke Verunsicherung einher. Sowohl in der Mode als auch in der Architektur gibt es deshalb eine zunehmende Parallelströmung, die stark auf traditionelle Werte fokussiert ist. Ich glaube, dass erstmal Verunsicherung gut ist, weil Verunsicherung zu Bewegung führt. Und wir brauchen Bewegung, um in dieser Zeit überleben zu können. Mit den Werten, die wir alle gleichsam schätzen. Ich habe ein Jahr in Florenz studiert, mich sehr viel mit der Tradition auseinandergesetzt und viele unserer Thesen haben wir durchaus aus der Architekturtheorie eines Borromini, beschrieben von Hans Sedelmeier zum Beispiel, gegründet. Aber darum geht es nicht. Stilpluralismus ist gut, es geht um Toleranz. Traditionalismus ist gut, muss da sein. Gleichzeitig muss die Innovation ihren Platz haben. Wir stehen also nicht für das Entweder-Oder, sondern das Sowohl-als-auch. Nur in komplexen Zusammenhängen, in denen wir heute leben, kann man nicht mit richtig oder falsch leben, sondern man muss in diesen ambivalenten Möglichkeiten flexibel bleiben. Also Globalisierung ist im Grunde das Stichwort. Wir haben es ein paar Mal vorher schon gehört. Globalisierung ist da. Und wir müssen damit umgehen. Die Globalisierung ist irreversibel. Wer das gut finden oder nicht, sie ist da. Also wie gesagt, nicht die Probleme nur beschreiben, sondern lösen, Lösungen in den Chancen erkennen. Wie wurde bisher mit Globalisierung umgegangen? In unserer Disziplin im letzten Jahrhundert sind gerade die Leute, die wir durchaus schätzen für ihre architektonische Weisheit in ihren Gebäuden und ihren Einfluss damit, viele unserer Kollegen Dogmen verfasst, also das richtig oder falsch beschrieben. Der International Style und ausgehend von eigentlich den großen Köpfen der Revolution oder der Moderne in den 30er Jahren und was nachher zu dem International Style führte, geht davon aus, dass es eine Wahrheit gibt, die für alle gilt. Daran glauben wir überhaupt nicht. Diese Art von Globalisierung ist falsch. Gleichzeitig kann es nicht reichen, weder damals und noch weniger heute, zu glauben, dass wir die Lösung zu Hause allein finden können. Also das, was wir gelernt haben, was sich bewahrheitet hat, was funktioniert, was unserer Kultur Fundament gibt, ist richtig, steht aber nicht mehr alleine da. Die großen virtuellen Fenster, ob das Internet sind, die Reisemöglichkeiten, aber schlicht und einfach die Tatsache, sei es Global Warming, Unbalanced War Scenarios, Terrorismus. Wir sind diesen Dingen ausgesetzt und wir müssen uns da dem stellen. Das heißt, zu Hause alleine können wir das Problem auch nicht lösen. Im Grunde genommen geht es gar nicht anders, als zu versuchen, die Welt zu verstehen, sie anzunehmen, tolerant dabei zu sein und gleichzeitig mit dem Wissen, das wir über die Welt haben und ihre Zusammenhänge, lokal einzusetzen. Also go global, think local. Wir haben eine große Neugierde an diesen Sachen. Wir haben das Büro in Los Angeles gegründet, sind nach Deutschland zurückgekommen, haben hier ein Büro gegründet und mit einem weiteren Partner auch in Peking ein Büro gegründet. Wir sind der Meinung, dass wenn man einen Auftrag hat, soweit man das kann, muss man sich diesem Auftrag und dem Ort stellen und dem, was man gelernt hat, über größere Zusammenhänge an dem Ort ausprobieren und dort eine sehr spezifische Lösung finden für ein Problem. Und das hat immer mit Global und mit Local zu tun. Deswegen haben wir die Büros an den Standorten gegründet, um vor Ort zu sein. Wir glauben, dass das nur so wirklich geht. Natürlich gibt es da, wir sind nicht IBM, wir sind auch nur eigentlich ein kleines Büro. Wir haben trotzdem versucht, an diesen Orten zu gehen. Das hat natürlich seine Grenzen. Ich glaube, viel mehr als 3 Büros verkraftet ein junges Büro kaum. Wie also geht man damit um? Um nochmal diesen Text, vielleicht haben Sie sich den durchgelesen, kurz zu zitieren. Wir glauben also an diese Ambivalenz. Wir glauben daran, dass man globale und lokale Dinge zusammenführen kann. Wir glauben, dass Kommunikation und Kultur, kulturelle Vermischung durchaus gleichzeitig passieren können und somit Synthese, neue Identität herstellen. Das bezeichnen wir als Grafting. Das Büro nennt sich Graft und beschreibt eine Methodik. Grafting bedeutet Korruption, wie manche wissen, oder auch sehr hart arbeiten. Erste stimmt nicht, zweite schon in unserem Fall. Es bedeutet aber vor allem in der Botanik Pfropfen. Wir sind hier an einem wunderbaren Ort, um ein bisschen so die Gründungsidee des Büros zu beschreiben. Das ist unser Maskottchen. Ist nicht besonders schön. Ist die Phylloxera vastarix, auf Deutsch auch die gemeine Reblaus. Grafting bedeutet das Fusionieren verschiedener kultureller Einflüsse. Eine Hybridisierung. Wir glauben, dass dies zu neuen Realitäten, synthetisierten Realitäten und Identitäten führen kann, die überlebensfähiger sind. Wir glauben also an die Bastardisierung und nicht an das Reine. Entstanden ist der Name und dieser Gedanke, oder wir haben uns den Namen zu eigen gemacht, aus einer Geschichte, einer europäischen Geschichte der Weinkultur. Französische Winzer haben Mitte des 19. Jahrhunderts mit amerikanischen Weinreben experimentiert und die Reblaus eingeführt. Die Reblaus arbeitet unter der Erde, greift die Wurzeln an und verdirbt den Weinstock, bevor man das Problem erkennt. Ich weiß nicht, wie bekannt die Geschichte ist. Im Grunde genommen hat die Reblaus die komplette das Erbe, was in Griechenland und im alten Rom noch Götter waren, das Erbe des Weines bedroht. Erst in Frankreich, Italien, Spanien, alle Weinkulturen bedroht und vernichtet. Die Lösung dieses Problems, die Lösung eines frühen Falles von Globalisierung, war, dass man eine amerikanische Wildwurzel, eine Wein-Cowboy-Wurzel genommen hat, die resistent ist gegen den Parasiten, und auf diese Wurzel wird der europäische Edelreis aufgepfropft. Also in der Hybridisierung, im Grafen, im Pfropfen dieser beiden Pflanzen mit verschiedenen genetischen Eigenschaften konnte der Wein gerettet werden, und das ist bis heute so. Diese Geschichte war für uns so bedeutend in ihrer Symbolik, wie man eigentlich arbeiten muss in einer solchen Welt, dass wir daraus den Namen des Büros gemacht haben. Also das Graften von verschiedenen Dingen. So wie wir uns verstanden haben, damals als Deutsche, die nach Amerika gegangen sind, als Pfropfe in einem neuen Terrain neu informiert werden, neue Nutrition bekommen und sich damit verändern. Aber in der Verbindung, das, was wir am Ende alle wollen, ist der Wein. Wir wollen diese Qualität erhalten und muss man teilweise Umwege gehen und Dinge, von denen man denkt, dass sie vermeintliche Gegensätze sind, zusammenbringen. Ich habe jetzt ein paar Beispiele dazu mitgebracht, die versuchen sollen, das ein bisschen zu verdeutlichen. Das erste Beispiel ist eine Methodik, die eher syntaktisch angelegt ist. Wenn man von Syntax redet, klar, kann man die Postmoderne bezeichnen. Man kann übrigens auch Peter Eisenman sehr gut nennen. Hier ging es um einen Wettbewerb, eine Kirche südlich von Berlin als Zentrum eines sehr großen Developments, als religiöses, als spirituelles Zentrum. Es sollte eine überkonfessionelle, allerdings christliche Kirche sein und diesen Nabel bilden. Wir haben versucht, formal das Bild der Trinität zu benutzen und in eine Form zu gießen. Das heißt, es gibt drei Ausgangsmodule, Ausgangsgeometrien, sehr einfache, die im weitesten Sinne an diese Trinität, möglicherweise an leichte Ikonografien von Turm und Schiff erinnern, und haben diese drei Ausgangsmodule miteinander verschliffen und daraus einen Kristall geschaffen, der nun in der Brandenburger Erde zum Liegen kommt. Als weiteres Motiv war es uns wichtig, der Ort ist so definiert und so schön, dass man eigentlich ihm seine Geltung geben will. Das heißt, wir wollten eine Kirche bauen, die den Blick ins Freie zulässt und gleichsam die Landschaft im Inneren lediglich domestiziert, also zu Sitzreihen zusammenfasst, sodass sich die Gemeinde in der Landschaft versammelt, wie in der Bergpredigt im Grunde genommen. Und die ETFE-Architektur schwingt darüber als Prisma sanft darüber setzt. ETFE kennen wir alle aus der Allianz Arena von Herzog de Meuron. Ein ganz anderes Beispiel, wo wir mehr semantisch gearbeitet haben, ist ein Boutique-Hotel in China. Ist kurz vor der Olympiade fertig geworden. Es ist ein sehr kleines Hotel, es sind 70 Zimmer und liegt direkt neben der verbotenen Stadt. Es war also hier gefordert, ein kosmopolites Hotel, ein Nischenhotel für eine ganz bestimmte Klientel, die kosmopolit ist, zu entwerfen, trotzdem die Verbindung zur verbotenen Stadt zu suchen. Wir haben uns entschieden, in allen Motiven die Silhouette der verbotenen Stadt aufzunehmen. Wir haben teilweise klassische Embroideries benutzt, das sind textile Panels, die dann bestickt werden. Was man in China feststellen kann, ist im Gegensatz, man hat sehr viele formale Möglichkeiten, aber gar nicht, weil es den Computer gibt, der Prozesse industrialisiert und deswegen bezahlbar macht, sondern weil Arbeit nichts kostet und Handwerk benutzt werden kann. Gleichzeitig sind diese Silhouetten in den Duschen eingesetzt, sie tauchen eigentlich überall auf, um dann endlich in dem Freibereich das eigentliche Motiv freizugeben, nämlich die verbotene Stadt selbst. Es gibt hier eingelassen große Badewannen, in denen man zusammen im warmen Wasser sitzen kann und die verbotene Stadt, die Silhouette genießen dann im Original. Wieder ein anderes Beispiel in Deutschland. Hier eher ein Hybrid oder ein Grafting, ein Zusammenführen von programmatischen Unterschieden. Das ist eine Zahnarztpraxis, auch wenn sie zunächst nicht so aussieht, in der wir alles daran gelegt haben, um das Gefühl von Angst zu brechen. Das heißt, einen Ort schaffen wollten, an dem man sich wohl und geschützt fühlt. Also im weitesten Sinne eine Dünenlandschaft entwickelt, in die man sich setzen kann. Das sind die Behandlungseinheiten rechts und links, im Grunde ein ganz normaler Zweispänner, der eine komplette Data Line, also einen Horizont hat, der frei bleibt, sodass, wenn ich die Praxis betrete, sehe ich erstmal alles. Ein großer Horizont, wie am Strand. Und wenn ich dann in diese Einheiten reingehe, in den Torture Chair mich setze, versinke ich im Grunde wie im Strandkorb, verliere den Horizont für eine Privatheit. Gleichzeitig auf einer Phänomenebene, also ein eher phänomenologischer Entwurf auch, sind prismatische Filme eingesetzt, die in bestimmten Perspektiven den Blick versperren, ihn sonst freilassen. Ein weiteres Motiv, was ich kurz zeigen will, ist, wir haben sehr schnell Orange gewählt als eine fröhliche, eine beschwingte Farbe, die entfernt an die Dünenlandschaft erinnert. Es wurde uns aber ein bisschen bang, ob des vielen Orange, deswegen wollten wir es nochmal brechen. Mit Weiß haben Motive von Degravitation, fliegende Menschen und Vögel eingesetzt. Diesen Menschen, den Sie hier erkennen, können Sie wirklich nur aus diesem Blickpunkt erkennen. Im Grunde war es uns wichtig, die Farbe zu brechen und einfach nur grafische Mittel einzusetzen. Wir haben diese grafischen Mittel verzogen, anamorphotisch, sodass sie nur in zwei gewissen Augpunkten, die wichtig sind, nämlich dem Eingang, der hier zu sehen ist, plötzlich erschließt sich dem Menschen dieser fliegende Mann. Wenn man sich durch die Praxis bewegt, verliert man diese Information. Es bleibt im Grunde genommen einfach grafische Information, abstrakte Information des Weißen auf dem Gelb. Also das Arbeiten mit Phänomenologie, wie verändert sich der Raum, wenn ich mich durch ihn bewege, wie verändert sich ein Haus im Licht am Tag und so weiter. Das ist das Wartezimmer, in dem diese Sessel eingelegt sind, aus dem man zugegebenermaßen sehr schwer rauskommt. Allerdings hatten wir einen Kunden, mit dem wir sehr, sehr eng zusammengearbeitet haben. Alle Lösungen, die wir eigentlich erfinden, wir hören erstmal sehr, sehr lange zu und verstehen, was der Kunde eigentlich will, um dann das Gewohnte, was er ja kennt, zu durchbrechen und ihm Lösungen anzubieten, auf die er selbst noch nicht kommen kann. So verstehen wir unsere Profession, sonst hätten wir eigentlich keine Aufgabe. Und die sind extrem serviceorientiert, die arbeiten 7 Tage in der Woche. Und hier holt einen der Zahnarzt im Wartesaal ab und kann einem dann die Hand reichen und gleichzeitig aus dem Stuhl helfen. Es gibt gleichzeitig dort, man sieht es hier im Spiegel, es gibt einen Kamin, das heißt Geräusch, wie auch das Olfaktorische, das Riechende, also die Sinne werden angeregt. Man kriegt bei diesem Zahnarzt einen hervorragenden Cappuccino. Wir sind alle inzwischen bei diesem Zahnarzt. Führt auch dazu, dass der Zahnarzt, bei dem wir immer sind, inzwischen überhaupt keine Zeit mehr hat, weil er anderen Zahnärzten jetzt beibringt, wie man Zahnarztmarketing macht. Das ist also sehr erfolgreich. Ein drittes Beispiel, was ich zeigen will, ist ein ganz anderes Ding, das mehr auf einer semantischen Ebene arbeitet und versucht zu hybridisieren. Das ist ein Wettbewerb, den wir gewonnen haben, das russische jüdische Museum in Moskau. Immerhin gegen so große Namen wie Chipperfield und Liebeskind und De Lascofidius sind wir mächtig stolz drauf, arbeiten seit einem Jahr daran. Hier ging es darum, ein bestehendes Gebäude umzunutzen. Das ist ein Gebäude von Konstantin Melnikov, das alte Busdepot Moskaus, gigantisch groß, unglaublich groß, und es umzunutzen. Wir haben uns dafür entschlossen, das Gebäude nicht anzufassen, überhaupt nicht. Das heißt, die Architektur oder das Museum im Haus tritt von der Fassade im Inneren zurück und hat auch den Eingang im Äußeren. Die Idee im Grunde genommen, das ist der Eingang, wo das Haus selbst nochmal inszeniert wird. Dann geht man ins Untergeschoss. Und im Grunde die Idee dieses Hauses ist, dass im Untergeschoss, wenn ich das russische Pflaster verlasse, trete ich in die jüdische Geschichte ein. Diese jüdische Geschichte beeinflusst, formt die Landschaft darüber. Das heißt, das heutige Russland, deswegen das russische jüdische Museum, wird beeinflusst von dem Programm des darunterliegenden jüdischen Museums, also der jüdischen Geschichte. Man durchläuft dieses Museum, kommt am Ende im Memory Space über eine Spirale auf diese Landschaft, also das Heute, wo russische jüdische Kultur heute inszeniert wird. Also dort finden Konzerte statt. Es gibt sehr viele Möglichkeiten für Ausstellungen, Galerien. Dort werden Bar Mitzvahs gefeiert und so weiter. Also das Aufeinandertreffen des Heute und des Gestern und das sich gegenseitig beeinflussen innerhalb dieser wahnsinnigen Anlage von Melnikov. Dies als Beispiele für ein paar unterschiedliche Herangehensweisen für ein Grafting, für ein Hybridisieren, also das Zusammenführen von möglichen vermeintlichen Gegensätzen. Was letztendlich, so bezeichnen wir das, zu Critical Architecture führt. Wir glauben, dass Architektur alle diese Möglichkeiten, sei es Phänomenologie, und das ist der Vorhang von Shigeru Ban, der vielleicht naiv daherkommt, aber ich sicher bin, unglaublich toll ist, wenn man in diesem Haus ist, wird er gern mal sein, ich stelle mir das fantastisch vor, als Phänomen. Semantische Arbeiten, genauso wie syntaktische Vorgehensweisen, führen zu Critical Architecture. Und ich glaube, wenn man alles beherzigt, dann kommt man auf den Weg, etwas richtig zu machen in der Architektur. Der zweite Punkt, den ich ansprechen wollte, oder wo ich das Modische und die Architektur heute als ein Thema sehe, und wir haben es vorhin gehört, Nachhaltigkeit und Mode oder Trend. Ich lese noch mal vor aus diesem Einleitungstext. Zeigt sich das eigentlich ganz gut. Gleichzeitig sowohl in der Architektur als auch noch viel mehr im Bereich der Mode die immer größer werdende Bedeutung von Trends, deren Taktfrequenzen immer kurzatmiger werden. Dem stehen die berechtigten Forderungen nach Nachhaltigkeit im weitesten Sinne diametral gegenüber. Ich glaube, dass auch hier ein Gedankenfehler ist, aus möglicherweise, ich weiß nicht, einer skeptischen Haltung, einer zu skeptischen Haltung. Wir glauben, dass auch diese Dinge vereint werden können, vielleicht sogar müssen. Man könnte boshaft ja sagen, dass Nachhaltigkeit heute vor allem das Modische schon ist. Wer heute nicht nachhaltig in seiner Architektur agiert, hat im Grunde keine Raison d'être mehr, egal wo in der Welt. Also Nachhaltigkeit ist längst angekommen in den Köpfen der Politiker. Das heißt, es ist absolut Mainstream. Nachhaltigkeit als Modeerscheinung. Interessant ist ja, dass Nachhaltigkeit in der Vergangenheit nur von ein paar wenigen wirklich propagiert wurde, aber immer auch als ein Dressing-up, also mehr als wirklich als ein Modeaccessoire. Etwas, was ich immer furchtbar fand, diese Richtigkeitsschelle, hallo, wir machen alles richtig und möglichst alles zeigen. Das Haus wird zu einer Maschine, und ist nicht mehr ein Haus. Es zeigt nur, ich bin nachhaltig. Wir glauben, dass diese vermeintlichen Gegensätze wiederum oft lösbar sind und dass da eine Riesenchance drin steckt, um zu neuer Gestalt zu finden, also das Fusionieren von Nachhaltigkeit und Gebäudegestalt. Ich glaube, dass wir aufgerufen sind, gerade da extrem innovativ nach vorne zu gehen. Und Deutschland, glaube ich, war lange, lange federführend mit den hellen Köpfen gegen den Strom geschwommen, Dinge entwickelt haben, die heute als normal, als gegeben angenehm werden in der Nachhaltigkeitsdebatte an innovativer Technik. Deutschland hat leider die Vorreiterstelle, die sie lange hatte, durch den Einsatz von einigen wenigen abgegeben an andere. Und das ist schade. Ich denke, es hat damit zu tun, dass unser Berufsstand, die Architekten, wie auch die Politik, die Gesellschaft insgesamt nicht wirklich darauf reagiert hat oder zu spät eigentlich gesehen hat, was für unglaubliche Werte wir in der Hand haben, um zum Beispiel so einer Krise zu begegnen. Also Innovation durch Gegensätze, daran glauben wir zu innerlichst. Und ich möchte ein paar Projekte zeigen, wo wir versuchen, das umzusetzen mit den Möglichkeiten, die man hat. Und ich widerspreche da Professor Pehn. Wir sind nicht in der schönen Lage, dass wir alles machen können, in der totalen Willkür, dass uns alle Ressourcen und Möglichkeiten und technischen Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Es steht verdammt viel zur Verfügung, das ist toll. Und man muss es nutzen. Man wäre dumm, wenn man das nicht tut. Alle großen Architekten ihrer Zeit haben immer ihre Chancen nutzen können und haben es auch getan. Wir sind nach wie vor in extremen Abhängigkeiten und heute umso mehr an den Anforderungen an verantwortlichem, nachhaltigen Bauen, im Budget, in der Zeit und jetzt bitte noch billiger als vorher. Ich habe noch nicht ein einziges Projekt in meinem Leben, das ist noch nicht so lang, aber ich sehe es auch bei den Leuten, für die ich gearbeitet habe. Ich habe noch nie erlebt, dass man endless resources hatte. Und ich glaube, dass auch Gebäude wie das Guggenheim, die sicher extrem teuer waren, haben ihre Berechtigung, denn dieses Gebäude hat für die Region, und auch da widerspreche ich Ihnen, das kann man gar nicht beziffern, wie viel dieses Gebäude der Region und den Menschen dort gebracht hat. Was es in Herford bringt, das weiß ich auch nicht. Und die Frage finde ich viel interessanter. Und da hört für mich auch, ich glaube, dass spektakuläre Gebäude, wenn sie richtig gemacht sind, wie gesagt, think global but act local, wenn sie richtig gemacht sind, haben sie absolut ihre Bedeutung und sind wichtig und notwendig und richtig. Ich fange an, skeptisch zu werden, wenn ich dieselbe Formensprache überall angewandt sehe. Und da stimme ich Ihnen total überein. Etwas, was in Bilbao funktioniert, kann nicht genauso in Herford oder in Abu Dhabi funktionieren. Daran glaube ich nicht. Wir glauben daran, dass jede Lösung jedes Problem eine spezielle Lösung braucht. Die kann trotzdem und muss innovativ und gewagt sein, um den Lösungen heute entgegenzutreten. Also jetzt zu den Projekten. Das ist ein Projekt in Japan, was wir machen. Das ist ein Projekt der Gewinnmaximierung. Das heißt, wir gehen durch ein extrem hartes Value Engineering gerade. Wir haben den Kunden aber von vornherein gesagt, dass wir dieses Projekt nur machen wollen, wenn es nachhaltig ist. Und wir wollen es zeigen, hier demonstrieren. Also demonstrieren auf eine poetische Art und Weise. Das Gebäude selbst hat eine sehr seltsame Form, die schlicht und einfach diktiert ist durch eine Gewinnmaximierung. Das sind im Grunde genommen die Verschattungsmöglichkeiten dieses Gebäudes. Es ist völlig ausgemaxt und hat zu dieser seltsamen Form geführt. Und wir haben gesagt, wir akzeptieren diese Form, die ist verrückt genug. Nur müssen wir sie überformen mit etwas Grün und haben ein komplett grünes Dach entwickelt. Am Anfang haben wir noch geträumt davon, dass man diese Dächer auch nutzen kann. Das war so nicht möglich, aber es ist ein komplett grünes Dach mit allen Vorteilen von Wasserzurückhaltung, von Mikroklima. Japan ist erstaunlich genug als westliche Zivilisation, die im Grunde genommen der Welt Technologie verkauft, total hinterher mit Sustainability. Also es gibt dort ein System, das nennt sich CASBEE, vergleichbar zu LEED in Amerika und Anglo-Saxon Raum. Und dieses Gebäude würde im Vergleich LEED Platinum erreichen. Dazu kommt natürlich Dinge wie Atom, Belichtung und so weiter, eine Doppelglasfassade. Durchaus teure Dinge, die wir dem Kunden aber gesagt haben, pass auf, du kannst dir als Alleinstellungsmerkmal Sustainability als Marketing, du kannst es benutzen. Warum tust du das nicht? Es wird dich mehr kosten, aber du kannst auch mehr gewinnen. Am Ende kommt ein Gebäude raus für Leute, die durchaus das Geld haben, es zu bezahlen. Aber wird, hoffen wir, in der Industrie in Japan ein Gebäude herstellen, das es so nicht gegeben hat, was aufzeigt, dass man durchaus nachhaltig dort bauen kann, auch im sehr urbanen Kontext. Ich gehe nicht viel weiter darauf ein. Das ist ein Projekt, was wir gemacht haben, auch ein Wettbewerb. Wir wurden ausgewählt mit drei anderen Wettbewerbern für eine nachhaltige Villa in Kuala Lumpur, Malaysia. Nachdem wir ausgewählt wurden, haben wir leider von dem Developer nicht mehr viel gehört. Also wir wissen nicht, ob das weiterhin passiert, aber so ist das mit vielen Projekten gerade. Ich muss nur ganz kurz zu erklären, vielleicht ist das noch am modischsten, wenn man Mode als Bekleidungstheorie versteht, von unseren Entwürfen. Die Villen im Grunde genommen sind nichts anderes als große Kuben, fast miesche Kuben, die klimatisiert sind. Über diese Kuben wird diese Haut gestülpt. Es ist eine textile Membran, die zum einen Wind auffängt und durch das Haus leitet und es damit kühlt, gleichzeitig Wasser fängt, sammelt und in die Kuben auf die Dächer und die Wände der Kuben einlässt, um die Kuben natürlich zu kühlen. Wenn man über Nachhaltigkeit redet, Innovation ist extrem wichtig und wir werden eine Revolution sehen in der Solartechnik, da bin ich absolut überzeugt davon. Bis das so ist, muss man, und selbst dann, muss man vor allem über Energiereduktion reden, nicht über Energiegewinnung. Also Energiereduktion hier besteht im Kühlen des Hauses mit natürlichen Mitteln. Wir haben, um ein bisschen Energie zu gewinnen, diese kleinen Solar-Wasserlilien dazu erfunden. Ein anderes Projekt in völlig anderem Maßstab in Dubai ist ein Hotel und Kondominium Komplex, dem wir eine komplette, wenn man schon dort unten baut, dann soll man Sonnenenergie auch ernst nehmen, also Energiegewinnung, eine komplette DNA an Solarzellen verpasst. Das heißt, die gesamte Struktur, die hier sichtbar ist, sind kühlende Dächer, die aber bestückt sind mit Solarzellen, die sich bis in die Fassaden der Wohngeschosse reinziehen. Also jeder trägt dazu bei, jedes Stück, wo es Sinn macht, wo Sonne hinkommt, trägt dazu bei, Energie zu produzieren, um diese Wahnsinnskühlung eines solchen Gebäudes zu unterstützen. Neben, ich sagte es vorweg, erstmal muss man anfangen, über Reduktion zu reden, Energiereduktion. Das heißt, das Gebäude ist so entwickelt, dass immer eine Brise durchgeht. Und als letztes Projekt, weil ich nur eine halbe Stunde habe, möchte ich noch ein Projekt zeigen, das wir in Amerika machen, wo Mode, Taste Cultures, wie auch Sustainability und Innovation zusammenspielen. Katrina, werden sich daran erinnern, am 29. August 2005 hat dazu geführt, dass New Orleans so aussah danach. Das Gebiet, um das wir uns kümmern, ist hier hinten, der Lower Ninth Ward. Hier ist die Levee gebrochen, also der Deich. Und im Lower Ninth Ward ist im Grunde gar nichts mehr zu sehen, sind die Häuser fast alle komplett weggespült worden. Wir sind von Brad Pitt gefragt worden, ob wir an einem Projekt teilnehmen wollen, das er initiiert hat, Make It Right. Wir kennen Pitt aus Los Angeles, wir haben sehr früh mit ihm Architektur gemacht. Er ist extrem begeistert für Architektur und wir haben ein paar Häuser für ihn, mit ihm zusammen entwickelt. Als er dort gedreht hat, der Film, der in den Kinos gerade lief, Benjamin Button, hat er sich in die Stadt verliebt und hat einfach gesehen, wie falsch immer noch alles läuft in dieser Stadt, denn es ist nichts passiert. Nichts. Die reichen Leute sind zurückgekommen, denn das sind die Leute, die wieder aufbauen können. Das sind meistens auch die Leute gewesen, die on higher ground ohnehin gewohnt haben. Aber selbst die, die wieder aufbauen müssen, können es nur, weil sie das Geld haben, es zu tun. Die Leute, die gar kein Geld hatten, wie die Leute im Lower Ninth Ward, sind mit der Flutkatastrophe einmal bestraft worden, dann den Tagen dann nochmal bestraft worden, wo eine ganze Nation und vor allem ein Präsident völlig versagt hat und die Infrastruktur, die fehlende, völlig versagt hat. Und sie werden weiterhin bestraft, weil sie keine Möglichkeiten haben, zurückzukommen. Man muss sich vorstellen, dass der Lower Ninth Ward ein sehr dicht besiedeltes Gebiet war, mit Eigentumsgrundstücken. Das heißt, Familien saßen da seit Generationen ihr Haus. Dieses Gebiet ist auch eine Geburtsstätte des Jazz, also ein, obwohl arm und durchaus von Violence und Kriminalität geprägt, ein extrem reiches Gebiet Amerikas. Diese Leute können nicht zurückkommen, denn das Geld, was sie von der Regierung bekommen, sind 70.000 Dollar ungefähr. Damit kann man kein Haus bauen. Und gleichzeitig ist das Grundstück, was sie ja noch besitzen, was in ihrem Besitz ist, nichts wert. Niemand wird es ihnen abkaufen. Und so leben diese Leute, die überlebt haben, irgendwo in diesem Land. Niemand weiß wo. Es gibt keine Meldepflicht in Amerika. Das heißt, man weiß gar nicht, wo sie sind. Und deswegen kümmert sich auch keiner. Und es gibt durchaus Leute in dieser Stadt, man soll es nicht glauben, die das gar nicht so schlimm finden. Wir haben dieses Projekt mit Brad Pitt initiiert. Wir haben von vornherein gesagt, das ist viel größer als wir. Wir können als Architekten eigentlich nur kuratorisch wirken. Haben Bill McDonough dazugeholt, der Sustainability-Papst Amerikas ist, vor allem mit seinem Buch Cradle to Cradle, das er zusammen mit Michael Braungart geschrieben hat, der Ihnen vielleicht mehr ein Begriff ist, aus Hamburg, der Chemiker. Und diese Cradle-to-Cradle-Philosophy wurde diesem Projekt eingespeist. Gleichzeitig haben wir einen Entwickler gesucht, mit Cherokee einen gefunden. Cherokee Gives Back ist eine Firma, eine sehr große Firma, die weltweit agiert und vor allem kontaminierte Böden aufbereitet. Also das Knowledge mitgebracht hat, wie man mit diesem Ort umgeht. Dann muss ich vorstellen, dass nach der Zerstörung alle Infrastruktur, die in der Erde ist, auch komplett zerstört ist. Und dass diese Stormwaters, die immer ein Problem sind für diese Region, diese Böden einfach kaputt gemacht hat. Alle Leitungen zerstört hat, alles verstopft. Diese Vierergruppe im Grunde genommen hat Make It Right gegründet. Und wir haben dann dafür plädiert, dass es einen Architekturwettbewerb gibt. Wir haben 13 Architekten eingeladen dazu. Internationale, nationale und lokale. Ein lokales Problem, eine nationale Schande und letztendlich eine internationale Bedeutung als Ursache. Katrina hat nicht nur mit New Orleans zu tun, sondern mit der Welt. Diese 13 Architekten haben mehr oder weniger pro bono, wie die ganze Aktion pro bono ist, ihre Entwürfe gespendet und mit diesem Event wurden diese Entwürfe der Welt und der Community vorgestellt. Shigeru Ban ist dabei, wurde jetzt heute schon ein paar Mal genannt, MVRDV ist dabei, aber auch Tom Main, Morphosis aus Kalifornien. Wir haben uns nicht nehmen lassen, auch ein Haus zu entwerfen. Es gibt inzwischen eine zweite Runde Architekten, aber dazu vielleicht ganz am Ende etwas. Wir haben zwei Sachen dann gemacht, neben den Entwürfen und im Grunde diese Entwürfe in die Realität umsetzen. Wir wussten, wir müssen sehr viel Geld verdienen, um diese Häuser bauen zu können. Brad Pitt hat zwar viel Geld gestiftet, aber 150 Häuser, das war unser Ziel. Wir wollen 150 Familien zurückbringen können, ist durchaus ambitioniert. Und das ist eine Stange Geld. Und wir haben gesagt, wir investieren ein bisschen Geld am Anfang und machen ein Projekt, was aufsehenerregend ist. Wir haben das Pink Project genannt. Wir haben versucht, die Zerstörung Katrinas vor Augen zu führen, indem wir Lower Ninth Ward und drei Blöcke mit diesen Pink Structures wie ein Puzzlespiel, als wäre ein Riese da durchgegangen und hätte mit Steinen eine Landschaft zerstört, einen visuellen Impact zu haben. Das heißt, wenn Pitt vor die Kameras geht, ist dahinter so pink und diese Bilder gehen um die Welt, sodass sie keiner vergisst. Das haben wir, wie man sieht, angenähert an ein Kunstprodukt eines Christo. Die Idee dahinter ist allerdings, dass in den nächsten 6 Wochen, wo diese Pink Structures dort lagen, dass immer, wenn 150.000 zusammenkommen, und das, glaube ich, war der Kunstgriff, dass die Verbinden eines lokalen Events durch die Medien, nämlich durchs Internet und das Fernsehen, an jedermann, also eine Grassroots-Bewegung im Grunde genommen, an jedermann ranzubringen. Wir leben in einer Welt, wo jeder oder ganz viele Leute helfen wollen, aber nicht wissen, wie. und sagen, na, ich habe doch nur $10, das bringt doch nichts. Und hier war es so, dass wir eben aufgerufen haben zu spenden und dass jede Spende willkommen ist. Wir haben mit diesem Pink-Projekt, wir haben 2 Millionen dafür ausgegeben, was nicht viel ist, in einer sehr kurzen Zeit, das 6 Monaten das aufbauen müssen. Es war extremer Husarenritt, aber wir haben über 10 Millionen damit eingenommen. Und für die 8 Millionen können wir jetzt Häuser bauen. Gleichzeitig ist das Projekt in der Welt bekannt geworden. Diese Pink Fabric ist absolut recyclable. Ist also ein Material, was sich wiederverwenden lässt. Wir schneiden da heute Taschen draus, die als Marketing benutzt werden und auch wieder verkauft werden. Das Ganze war gesteuert über Solarpanels, die wir gekauft haben, aber die jetzt für die Häuser genutzt werden. Also im Sinne eines Cradle to Cradle. Jedes Material ist absolut gesund und kann in den Strom von Nutrition zurückgehen. Und Solarenergie hat das funktioniert. So sah das bei Nacht aus. Das ist der erste Entwurf, den wir gemacht haben für das Haus. Das Haus, wie es letztendlich werden musste, für einen Preis für 150.000. Wir sehen im Hintergrund das Haus von Kieran Timberlake aus Amerika. Wir haben 13 Entwürfe gehabt. Wir sind heute bei dem 12. Haus. Wir sind im 12. Haus in Construction. Unser Haus wurde 3-mal gewählt. Das Schöne an diesem Wettbewerb ist, dass es keine Highbrow Jury gibt von Experten, die behaupten, was gute Architektur ist, sondern die Jury sind die Leute, die dort gelebt haben und die diese Häuser auswählen für sich. Und wir können mit Stolz sagen, dass wir 3-mal jetzt gebaut haben und 2-mal ausgewählt wurden. Wir waren extrem ambitioniert am Anfang, wie ich es gesagt habe. Die Häuser müssen affordable sein. Wenn sie nicht billig sind, dann haben wir das Ziel verfehlt. Sie sollen Cradle to Cradle sein. Das heißt, absolut gesund. Kein toxisches Material ist da drin. Sie müssen sicher sein. Deswegen auf 8 Fuß erhöht. Dass falls da hinten der Deich wieder bricht, die Wahrscheinlichkeit wird immer geringer, aber falls, dann wird man auf jeden Fall überleben und das Haus wird nicht verschwinden. Man kann es danach ist das, was hier unten weggesprengt wird, es ist dafür vorgesehen, dass es verschwindet. Falls es so kommen wird, kann man wieder aufbauen. Und es ist Design, es ist Architektur. Da stimme ich meinem Vorredner absolut zu. Wir müssen Architektur schaffen, kulturelle Werte schaffen. Das heißt, diese Community jetzt besteht aus 12 Häusern. Wir haben das Geld für 150 zusammen. 100 Applications haben wir. Wir planen am Ende des Jahres 100 Häuser gebaut zu haben. Und in der letzten Community-Sitzung kam der Besitzer dieses Hauses ins Community-Meeting und verkündete stolz, dass seine Energy-Bill $3 im Monat war. Also zusammenfassend, wir glauben an eine internationale Ausrichtung und ein breites Repertoire, das man lokal einsetzen kann. Wir glauben, dass Einsatzbereitschaft und Neugier vor Profitausrichtung gehen muss. Wenn man das tut, werden Profite entstehen. Wir glauben, dass Qualität absolutes Diktum ist, und zwar in allen Preislagen. Nicht nur oben, sondern auch unten. Und auch da stimme ich Professor Pehn absolut zu. Architektur und Bauen stehen für Kultur und kann nicht nur für Nutzen stehen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.